ARD.
HR Info. Das war das Thema heute Morgen.
Trumps zweite Amtszeit. Wohin steuern die USA?
In 5 Wochen ist es soweit, dann wird Donald Trump auf den Stufen des Kapitols in Washington zum 47. Präsidenten der Vereinigten Staaten vereidigt. Und diesmal ist vieles so anders als 2016, als seine Wahl so viele, auch uns hier in Europa, kalt erwischt hatte. Trump ist zurück, die Wahl war nicht knapp und Trump geht seine zweite Amtszeit anders an, als ob er diesmal nichts dem Zufall überlassen will. Und er wird hofiert. Gerade erst war er in Paris bei der Wiedereröffnung der Notre-Dame-Kathedrale, sprach dort auch schon mit dem ukrainischen Präsidenten Zelensky. Und er hat viel Aufsehen erregt mit seiner geplanten Kabinettsbesetzung, zum Beispiel seine Wahl für das Amt des Gesundheitsministers Robert Kennedy Jr. In Washington lebt Jeff Radke. Er leitet dort das American Institute for Contemporary German Studies, und zwar an der Johns Hopkins Universität. Ich habe ihn gefragt, vor Kennedy Jr. haben jetzt sogar über 70 amerikanische Nobelpreisträger gewarnt. Was glauben Sie, wird er den Posten trotzdem bekommen?
Mal sehen. Also es wird Anhörungen geben und da wird er sich verteidigen müssen. Und wir werden sehen, wie groß das Vertrauen ist, insbesondere unter den republikanischen Senatorinnen und Senatoren sein wird. Es gab schon ein paar Ankündigungen von wichtigen Senatoren auf der republikanischen Seite, die ein bisschen Zweifel haben. Und mit den Mehrheitsverhältnissen im Senat, wenn wir Republikanerinnen und Republikaner Nein sagen, dann ist die Sache erledigt und er kommt nicht durch. Also insofern muss er auf jede einzelne Stimme achten.
Ja, das Projekt 2025, das ist dieses Regierungskonzept, das eben unliebsame liberale Bürokraten und Experten, sage ich mal, entfernen will. Zehntausende Beamte in zentralen Stellen der Behörden sollen entlassen werden. Droht in den USA ein radikaler Staatsumbau?
Das ist das, was Trump und die engsten Kreisen um ihn herum anstreben. Ob sie das durchsetzen können, ist eine große offene Frage, eins der wichtigsten Fragen der ersten Monaten der nächsten Trump-Regierung aus meiner Sicht.
Ja, bereits am ersten Tag seiner Amtszeit will Trump ja einige Maßnahmen sofort umsetzen, hat er zumindest gesagt. Also umfangreiche Deportationen von Migranten will er veranlassen, die Ölproduktion nach oben schrauben, Straftäter begnadigen. Ist das jetzt nur Gerede oder ist das alles wirklich zu erwarten?
Ich glaube, man soll Trump ernst nehmen, wenn er sagt, was er am ersten Tag vorhat. Also er kann nicht selber die Ölproduktion erhöhen, aber kann vieles aus dem Weg räumen, ob die Firmen die Ölproduktion erhöhen wollen unter diesen Bedingungen, ist eine andere Frage. Aber dass er das per Erlass am ersten Tag zum Teil machen kann, das kann er.
Ja.
Und die Deportationenfrage, dass Leute werden nicht am ersten Tag deportiert, aber er kann dann einen Prozess im Gange setzen, dass das dazu führt. Also das kann er wohl machen.
Mit Sorge schauen ja auch viele europäische Firmen, auch viele deutsche Unternehmen, auch hier in Hessen ja auf Trumps Begeisterung für Einfuhrzölle. Also da könnte ja was kommen, vielleicht sogar exorbitant hoch. Kann das noch aufgeweicht werden? Was ist Ihre Meinung dazu?
Ja, mit den Zöllen, da ist es eine komplizierte Sache, weil die Europäische Union auch Gegenmaßnahmen in Gange bringen kann, wenn Trump meint, er wird diese Zölle dann erheben. Dann muss man ins Gespräch kommen, um zu sehen, ob man zu einer Einigung kommt. Aber dass Trump auf Zölle als Mittel fixiert ist, das ist wohl bekannt und man muss damit rechnen, dass diese Zollfrage immer im Raum stehen wird, wenn es um die großen internationalen oder Wirtschaftsbeziehungen gehen wird.
In HR Info war das Jeff Radke. Er lehrt an der Johns Hopkins Universität in Washington. In gut einem Monat beginnt die zweite Amtszeit von Donald Trump. Als die Mehrheit der Amerikaner Anfang November Donald Trump zu ihrem neuen Präsidenten wählten, da taten sie das ja eigentlich nicht. Sie wählten ja die Wahlmänner in ihren jeweiligen Bundesstaaten und die wählten gestern dann stellvertretend fürs Volk Donald Trump. Das ist natürlich nur eine Formalie. In 5 Wochen wird Trump auf den Stufen des Kapitols zum 47. Präsident vereidigt. Dass er noch gar nicht im Amt ist, scheint ihn nicht wirklich zu jucken und die Welt auch nicht. Alle reißen sich um ihn. Gerade erst war Trump in Paris auf Einladung von Präsident Macron zur Wiedereröffnung von Notre Dame, traf dort gleich auch noch den ukrainischen Präsidenten. Mit Benjamin Netanyahu hat er natürlich auch schon telefoniert. Trump sonnt sich darin, dass jetzt offenbar alle Schlange stehen. Aus Washington berichtet Ralf Borchardt.
Donald Trump ist diesmal nicht nur selbst besser auf das Präsidentenamt vorbereitet als nach seinem ersten Wahlsieg 2016. Auch der Umgang mit Trump ist offenbar ein ganz anderer als vor 8 Jahren. Das Motto vieler Spitzenpolitiker und Topmanager lautet diesmal nicht abwarten und Distanz halten, sondern auf Trump zugehen, ihn regelrecht umarmen.
In the first term everybody was fighting me. In this term everybody wants to be my friend.
In der ersten Amtszeit haben mich alle bekämpft. In dieser Amtszeit wollen alle mein Freund sein, formulierte es Trump bei seiner ersten Pressekonferenz nach dem Wahlsieg Anfang der Woche. Der 78-Jährige meint damit zum einen Staats- und Regierungschefs aus aller Welt. Nicht er müsse den Kontakt zu ihnen suchen, nein, sie rufen im Wortsinne mich an, betont Trump.
The world leaders are calling me. I mean literally they're calling me.
Er habe schon mit weit über 100 Regierungschefs gesprochen, sagt Trump und fügte lapidar hinzu. Man glaubt gar nicht, wie viele Länder es auf der Welt gibt.
You wouldn't believe how many countries there are.
Trumps designierter nationaler Sicherheitsberater Michael Waltz ist von der Nachfrage nach Telefonaten mit Trump regelrecht überwältigt.
It's been amazing. I mean, the entire world is reaching out to the president. In fact, it's been a little overwhelming.
Es ist unglaublich. Die gesamte Welt streckt dem Präsidenten die Hand aus. Es ist ehrlich gesagt fast ein bisschen erdrückend, so Waltz im Fernsehsender CBS. Noch deutlicher wird die neue Umarmungstaktik bei den Chefs der großen US-Technologieunternehmen. Dass Elon Musk Trump mit Wahlkampfspenden umgarnt und als Berater kaum noch von seiner Seite weicht, ist schon seit Monaten zu beobachten. Nun geben sich auch die Chefs von Apple, Amazon, Meta und OpenAI in Trumps Privatanwesen Mar-a-Lago die Klinke in die Hand. Von früherer Kritik keine Spur.
Tim Cook was here.
Tim Cook war hier. Jeff Bezos wird bald kommen, so Trump, dem auch schon Mark Zuckerberg und Sam Altman die Aufwartung gemacht haben. Top-Manager, Chefs von Banken, alle kommen sie an, so Trump. Warum dieses Hofieren? Sie wollen einfach Geld machen. Ihr Interesse gilt den Aktionären, sagt die Wirtschaftsjournalistin Kara Swisher. Und wenn sie Trump jeweils $1 Million für die Amtseinführung zusagen, ist das nichts für diese Leute. Elon Musks Unternehmen haben um viele Milliarden an Wert gewonnen, seit er 250 Millionen in Trump investiert hat. Jeder der Tech-Manager habe unterschiedliche Gründe, Trump seine Aufwartung zu machen, sagt Swisher bei CNN und nennt Beispiele. Google wird gerade vom Justizministerium unter die Lupe genommen. Jeff Bezos würde gerne einige dieser schönen Raumfahrtverträge mit der Regierung haben, wie sie Elon Musk hat. TikTok versucht gerade verzweifelt, einen Verkauf oder ein Verbot in den USA zu verhindern. Also gehen sie zum Dinner nach Mar-a-Lago und tun, was immer es kostet. Trump mache Politik über persönliche Beziehungen und mit Deals, sagt Swisher. Aus ihrer Sicht machen die Tech-Manager vor, wie man am besten mit Trump umgeht.
Die große Anbiederung, wenige Wochen vor der Amtseinführung, hofieren alle Donald Trump. Aus Washington war das Ralf Borchert.
HR Info. Das war das Thema heute Morgen.
Trumps zweite Amtszeit. Wohin steuern die USA?
In gut 5 Wochen wird Trump zurückkehren ins Weiße Haus. Einiges hat er ja schon angekündigt oder besser angedroht, auch in Richtung Europa. Das fiese Wort von den Strafzöllen auf Exportprodukte machte schnell die Runde. Und viele Unternehmer, auch bei uns in Hessen, fragen sich, was ist, wenn Trump das mit den Zöllen ernst meint? Die deutsche Wirtschaft ist ja stark auf den Export angewiesen. Made in Germany zieht immer noch im Ausland. Trump allerdings ist es ein Dorn im Auge. Bei seinen Wahlkampfauftritten sprach er immer wieder davon, ausländische Waren mit hohen Zöllen zu belegen. Peter Turczak ist Geschäftsführer der Viva GmbH, das steht für Wilhelm Wagner. Das ist ein mittelständisches Maschinenbauunternehmen mit Sitz im hessischen Lanau. Das Unternehmen stellt Lackier- und Beschichtungsgeräte her, zum Beispiel für Schiffe oder Tunneldecken. Und ich habe mich gestern mit Herrn Turczak unterhalten und ihn gefragt, wenn Trump all das umsetzt, was er derzeitig ankündigt, was würde das denn für Ihr Unternehmen bedeuten?
Gut, konkret sind ja erstmal keine Strafzölle in einer riesigen Höhe für uns dabei. Was uns Trump gelehrt hat, ist ja, dass nicht alles so heiß gegessen ist, wie es gekocht wird.
Also Sie rechnen jetzt erstmal nicht mit dem Schlimmsten, aber jetzt mal angenommen, es kommen doch Strafzölle, in welcher Höhe auch immer. Was würde das denn für Sie bedeuten?
Das würde für uns bedeuten, dass wir mehr Local Content machen müssten. Wir werden dort vielleicht das ein oder andere dort fertigen lassen müssen. In dem Falle Stand heute fertigen wir sowieso unsere Kernkomponenten, die Pumpen und alle anderen Hightech-Teile sozusagen oder Technologieträgerteile hier bei uns im Hause. Die Gestelle, die Gehäuse drumherum machen wir aber auch in den USA, weil wir einfach festgestellt haben, dass die Transportkosten da nicht für stehen. Und von daher haben wir da schon so eine gewisse Erfahrung in Local Sourcing.
Okay, Sie klingen relativ gelassen. Sie haben diese Produktionsstätte im US-Bundesstaat Ohio. Donald Trump will ja eigentlich mit diesen Strafzöllen auch was erreichen. Er sagt ja auch, ihr könnt gerne, wir nehmen gerne gute Wertarbeit, die in Deutschland erdacht wird, aber sie soll bitte in Amerika gefertigt werden. Könnten Sie sich einen größeren Umzug in Richtung USA vorstellen?
Ein Umzug würde ich nicht sagen in der aktuellen Situation. Wir sind in Europa auch sehr gut unterwegs. Von daher wäre das eher tatsächlich ein Thema, auch eine Expansion dort vor Ort, die wir parallel zu unserer Expansion hier in Hessen fahren würden.
Vielleicht haben Sie ja mal eine Zahl für uns, dass wir uns ungefähr vorstellen können, wie viel Sie in die USA exportieren. Wie groß ist dieser Anteil an Ihrer Betriebsbilanz?
An reinem Export sind es ungefähr 15-20%. Wenn man es aber im Gesamtumsatz, und da sieht man auch, dass wir lokale Wertschöpfung dort schon haben, sind es eher 30-35%.
Also das ist schon eine Menge, ne?
Genau.
Wie sieht es denn aus in anderen Auslandsmärkten? Sie haben eben gesagt, dass Sie auch in Europa sehr aktiv sind, auch in der ganzen Welt. Also müssten Sie sich gar nicht so sehr auf Ihr Geschäft mit den Amerikanern verlassen?
Amerika ist der einzige Standort, wo wir ein zweites eigenes Unternehmen betreiben. Im Rest der Welt bedienen wir entweder direkt oder vornehmlich über lokale Partner vor Ort, Wiederverkäufer vor Ort und Servicepartner vor Ort. Das heißt, für uns steckt da natürlich auch schon 20 Jahre Know-how-Aufbau und Herzblut drin. Und wir würden diesen Markt auf keinen Fall aufgeben wollen.
20 Jahre Erfahrung mit den Vereinigten Staaten, da sind einige Präsidenten dabei. Wie war das denn für Sie, als Trump jetzt zum zweiten Mal gewählt wurde? Wie haben Sie denn mit Ihren Kolleginnen und Kollegen in Amerika darüber gesprochen?
Ich glaube, da muss man ein bisschen zwischen der persönlichen Auffassung über die Person und die geschäftliche
Ich meine natürlich geschäftlich.
Genau, die geschäftliche Sicht ist, dass ich glaube, es ist beides gleich gut oder schlecht, weil Frau Harris hätte halt in andere Dinge investiert, weniger in das Thema Infrastruktur, in der wir ja sehr gut unterwegs sind, dafür vielleicht ein bisschen mehr in erneuerbare Energien, was uns einen Vorteil gebracht hätte. Also ich glaube, unterm Strich bleibt es für uns ein interessanter Markt. Wir sehen auch oft, hat auch der Kollege berichtet, dass vor den Wahlen eine große Zurückhaltung gerade in der Industrie ist und nachher, egal welcher Präsident es schlussendlich wird, gehen weitere Investitionen durch und wir sind sehr sicher, dass wir auch diesen Effekt dieses Mal wieder beobachten werden.
Sie sagen, der Markt ist anders, die ganze Welt ist anders. Ihr Unternehmen war auch mal in Russland sehr aktiv, das geht heute auch nicht mehr. Jetzt vielleicht einige Schwierigkeiten mit den USA, die anstehen. Hätten Sie gedacht, dass die Weltpolitik einmal so einen Einfluss auf Ihr hessisches Unternehmen haben würde?
Nein, ich hatte auch gehofft, dass wir in der ganzen Welt eine andere Art miteinander umzugehen pflegen würden. In den 2000ern sah es ja wirklich so aus, als könnte man nahezu in der gesamten Welt in einen friedlichen Modus kommen. Den wünsche ich mir natürlich persönlich zurück. Für den Moment, ja, bin ich ein bisschen erschrocken, wie die Welt momentan ist, aber es gab immer mal Phasen, in denen die Welt schwierig war. Und von daher sehen wir da auch gelassen. Und sagen, okay, wir können es auch nicht ändern, wir können auch nur uns anpassen.
Vorbereitet und recht entspannt ist Peter Turczak, wenn es um mögliche Strafzölle auf seine Produkte geht, die er auch in die USA verkauft. Er ist der Geschäftsführer der Viva GmbH im hessischen Lanau, die schon seit über 20 Jahren nicht nur in die USA ihre Produkte verkaufen, sondern dort auch ein Fertigungswerk haben. Musik Was wird er machen? Wird er uns rausschmeißen? Diese Frage stellen sich gerade sehr, sehr viele Menschen in den Vereinigten Staaten. Sie haben keine Aufenthaltsgenehmigung. Wie viele das sind, da gibt es nur Schätzungen. Vor 3 Jahren waren es circa 11 Millionen, aber es dürften inzwischen viel, viel mehr sein. Ja, und jetzt kommt Donald Trump zurück ins Weiße Haus und hat schon angekündigt, Massenabschiebungen werden schnell kommen. An der Grenze zu Mexiko allerdings, da reiben sich die Schlepper gerade die Hände, denn sie profitieren von der Angst. Denn täglich versuchen dort Menschen in die USA zu kommen, bevor Trump eben sein Amt antritt. Anne Demmer war in der Grenzstadt Ciudad Juárez und hat Verzweiflung und Sehnsucht nach Sicherheit erlebt.
Unterkünfte wie die Herberge El Buen Pastor am Rande von Ciudad Juárez sind momentan nur halb belegt. Ein Junge spielt hinter einem Vorhang Klavier. Der Speisesaal ist leer. Maria, die eigentlich anders heißt, ist seit 5 Monaten hier. Sie wartet auf ihren Termin, um einen Asylantrag in den USA zu stellen. Präsident Biden hatte Anfang letzten Jahres das sogenannte Programm CBP-1 eingeführt, mit dem Migranten per Smartphone einen Termin bei den US-Behörden beantragen können, um so auf legalem Weg die Grenze zu überqueren und ihren Fall vorzutragen. Allerdings ist die Bedienung der App, die man dafür braucht, sehr umständlich und ein Smartphone zwingend nötig. Das hat nicht jeder Asylbewerber. Kurz vor dem Amtsantritt des republikanischen Präsidenten hat Maria Panik. Seit Monaten wartet sie schon auf ihren Termin.
Es wird gesagt, dass mit Trump die Terminvergabe gestrichen wird und dass auch die Migranten, die sich in Mexiko befinden, alle deportiert werden.
Zusammen mit ihrem Mann ist die 19-jährige Hochschwanger aus ihrem kleinen Dorf in Guatemala geflüchtet. Mitglieder einer kriminellen Bande hatten Schutzgeld verlangt und damit gedroht, ihr Baby zu verkaufen, sobald es auf der Welt sei. Auf dem Weg in den Norden, Richtung USA, hat sie einiges durchgemacht.
Es ist eigentlich ein Wunder, dass wir es bis hierhin geschafft haben. Sie haben uns entführt und ausgeraubt. Wir haben ihnen das ganze Bargeld gegeben, aber sie wollten mehr.
Das, was Maria und ihr Mann erlebt haben, sei kein Einzelfall, sagt Christina Coronado, die im Zentrum von Ciudad Juárez vor 6 Jahren eine Essensausgabe für Migrantinnen und Migranten aufgemacht hat. Allein im letzten Monat hat sie 30 Familien betreut, die auf ihrem Weg entführt und erpresst wurden.
Sie erzählen Horrorgeschichten. Viele wurden geschlagen, Familien wurden getrennt. Und all das, was hier passiert, dafür ist auch die mexikanische Regierung verantwortlich. Sie kümmert sich nicht und die Leute berichten weiter von Entführungen.
Kritisiert die Leiterin der Essensausgabe. Derzeit werden am Grenzübergang Paso del Norte laut Behörden pro Tag zwischen 50 und 100 Menschen nach Mexiko abgeschoben. Vergleichsweise scheint es wie die Ruhe vor dem großen Sturm. Christina Coronado und ihr Team von der Essensausgabe versuchen gelassen zu bleiben und auf alles gefasst zu sein.
Am Ende ist all das nichts Neues. Trump wird für viel Aufregung sorgen. Alle Kameras werden auf diese Massenabschiebungen gerichtet sein. Aber am Ende wissen wir auch, dass derjenige, der bisher die meisten Abschiebungen verursacht hat, Obama war.
Maria hofft, dass sie noch vor dem Amtsantritt von Donald Trump einen Termin bekommt, um ihr Asylverfahren zumindest zu beginnen.
Wenn Präsident Trump uns kein Asyl gibt und abschiebt, dann werde ich meine Tochter in den USA lassen. Denn ich weiß, dass sie in Guatemala leiden wird.
Trotz Donald Trumps Drohung, illegale Einwanderer schnell abzuschieben, versuchen an der mexikanischen Grenze Menschen jeden Tag noch in die USA zu kommen. Unsere Mexiko-Korrespondentin Anne Demmer berichtete.
Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD-Audiothek.